Ich habe vor kurzem einen Text gelesen im Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 9. Ihr dürft das gerne auch mit mir aufschlagen. Und dort möchte ich die Verse 59 und 60 lesen. Das ist eine von diesen Situationen, wo Jesus einem jungen Menschen begegnet und ihn dazu einlädt, ihm nachzufolgen. Ich lese die beiden Verse in Lukas 9, 59 und 60. Da heißt es, er, Jesus, sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Das ist eine dieser Textstellen, die auf den ersten Blick irritieren. Ist nicht diese Bitte von diesem jungen Mann etwas ganz Selbstverständliches? Vielleicht ist sein Vater gerade gestorben oder vielleicht sind auch noch einige Monate hin. Wir wissen nicht, wie viel Zeit sich dieser junge Mann ausgebeten hat. Aber Jesus macht in seiner Aussage offensichtlich etwas Wichtiges deutlich. Und mir ist ganz besonders eine Formulierung hier hängen geblieben, über die wir manchmal drüber lesen. Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Und was er vielleicht damit meint, oder meint Jesus damit, dass nur diejenigen, die ihm nachfolgen, leben und alle, die das nicht machen, sind tot? Also, wenn der Jünger Jesus nicht nachfolgt, dann ist er auch einer von diesen Toten, die ihre Toten begraben sollen. Und die anderen, die Nachfolger, haben andere Prioritäten. Es ist ganz klar, dass Jesus hier nicht grundsätzlich meint, wir dürfen uns nicht um unsere Eltern sorgen, dass er auch nicht meint, wir dürfen nicht ein Begräbnis besuchen. Aber ich glaube, dass er hinter dieser Situation mit dieser Aussage etwas ganz Zentrales beleuchtet. Dass es nämlich auf dieser Welt Menschen gibt, die zwar den Anschein machen, am Leben zu sein, aber im Grunde tot sind. Und diesem Bild möchte ich heute in einigen Textstellen aus dem Neuen Testament nachgehen. Wir werden so ein wenig hin und her springen, wir bewegen uns dabei aber vor allem im Neuen Testament, in den Evangelien und in den Briefen. Wir haben hier beispielsweise im Epheser Kapitel 2 in den Versen 4 und 5 folgende Aussage. Epheser 2, Verse 4 bis 5, hier spricht Paulus und sagt, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und da ist ein Gedanke, der hier drinnen steckt, der ist uns geläufig. Dass solange wir in den Sünden gefangen sind, sind wir im Prinzip dem Tod verfallen. Und oft ist die Vorstellung, die dabei aber im Hintergrund ist, vielleicht jene, wenn ich jetzt ein sündiges Leben führe, dann werde ich am Ende nicht das ewige Leben bekommen. Dann bin ich sozusagen verdammt dazu, eines Tages im Gericht verurteilt zu werden und zu sterben. Aber Jesus macht an vielen Stellen deutlich, dass diese Aussagen vor allem schon mit dem Hier und Jetzt zu tun haben. Ich lese noch einmal Johannes 17, Vers 3, den Text, der uns Maurice auch vorher gelesen hat, wo es heißt, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Hier haben wir doch diesen Blick, diesen Gedanken vom ewigen Leben, das zukünftige Leben, das Leben, das dann, wenn Jesus kommt, so richtig beginnt. Und wenn wir Jesus jetzt erkennen, dann werden wir dieses Geschenk bekommen. Wir werden das erben. Aber wenn wir dann andere Texte, wie auch im Johannesevangelium, im Kapitel 3 beispielsweise dazu nehmen, Johannes 3, Vers 36, da wird etwas anderes deutlich. Und dort lesen wir folgende Worte. Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und auch das ist ein Gedanke, der euch sicherlich in der einen oder anderen Predigt schon begegnet ist. Diese Hoffnung, dass wir ja jetzt schon dieses Geschenk empfangen dürfen, dass das ewige Leben schon hier und heute beginnt in Jesus Christus. Aber auch der zweite Teil von diesem Vers erscheint mir bedeutungsvoll, wo Jesus sagt, wer dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen. Meint Jesus damit, dass wenn wir ihn nicht erkennen, dann werden wir niemals wirklich begreifen, was es bedeutet zu leben? Dann wissen wir gar nicht, was Leben eigentlich ist. In 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19, da wird das folgendermaßen formuliert. 1. Timotheus 6, Verse 17 bis 19. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam. Ein Text, der sehr gut zu unserer heutigen Sabbatschullektion passt. Und dann sagt er weiter im Vers 19, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Es gibt echtes, wirkliches Leben und es gibt Leben, das nur so tut, als ob, das nur den Anschein macht, lebendig zu sein, aber in Wahrheit ist es tot. Ich habe in letzter Zeit einige Gespräche geführt, die mich auch zu diesem Gedanken gebracht haben. Zum einen war das in einer Gruppe mit einigen Geschwistern, wo wir noch einmal diesem Thema von der künstlichen Intelligenz nachgegangen sind. Und da haben wir uns versucht, ein wenig Klarheit zu verschaffen, wie kann man denn eine künstliche Intelligenz, eine Maschine, die den Anschein macht, lebendig zu sein, von etwas unterscheiden, was wirklich am Leben ist? Denn den Anschein machen können diese Maschinen ja mittlerweile. Aber was bedeutet es wirklich, im Bilde Gottes geschaffen zu sein? Wo ist da diese Grenze? Und das andere Gespräch war vor einigen Tagen auf unserem Teens-Wochenende zum Abschluss unserer Gebetswoche. Da haben wir uns darüber ausgetauscht, was diese Medien, die Handys, mit denen wir so viel Zeit verbringen, was die mit uns machen. Und gerade vorgestern habe ich wieder so ein Beispiel gesehen von einem Instagram-Filter oder ich glaube es war ein TikTok-Filter sogar, der direkt mit dem Blick in dieses Gerät das Gesicht der Person vollkommen verändert. Man sieht, wie wenn man sie, ihr kennt das, wenn man videotelefoniert und man sieht sein eigenes Gesicht, aber das Gesicht, das einem da begegnet, das sich da spiegelt, das ist vollkommen. Das ist perfekt, das ist makellos, da wird sogar die Knochen und die Struktur vom Gesicht wird verändert und man kann keinen Unterschied mehr erkennen. Aber es ist nicht echt. Es spiegelt etwas etwas wider, was nicht wahr ist. Und ich fand es interessant, die Gedanken der Jugendlichen, die das für sich zum Teil auch sehr deutlich differenzieren. Es gibt ein echtes Leben, echte Begegnungen, und dann gibt es so etwas wie eine Art künstliche Realität. Und es ist schon manchmal auch sehr entscheidend zu fragen, wo befinde ich mich jetzt gerade? Es gibt echtes Leben und dann gibt es Leben, das nur so tut, als ob. Und ich glaube, gerade heute ist es für uns wichtig, dass wir das auch unterscheiden können. Die Bibel macht deutlich, dass diese Fähigkeit der Unterscheidung ein Geschenk ist, das uns Gott macht. Es ist auch die Rede von der Gabe der Geisterunterscheidungen. Das hat hier, glaube ich, auch damit zu tun. Mir scheint, dass das echte Leben mit Jesus Christus zutiefst verbunden ist. Wir haben diese Bilder davon, dass wir, wenn wir mit Jesus sterben, nur wenn wir mit ihm gestorben sind, können wir auch mit ihm leben. Wir müssen bereit sein, etwas hinter uns zu lassen, um das zu empfangen, was wirklich ist. Wir sterben mit ihm und dann leben wir mit ihm. Und Jesus drückt das im Markus-Evangelium in Kapitel 8, in Vers 35, folgendermaßen aus. Er sagt dort, Markus 8, Vers 35, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Wenn wir uns an dem, was wir haben, an dem, was uns als Leben erscheint, festklammern, dann werden wir es am Ende verlieren. Wir müssen bereit sein, das auf- und hinzugeben für Jesus, um das zu empfangen, was wahr ist. Und wo dieses Bild auch noch aufgegriffen wird, und auch das ist etwas, was ich schon oft gelesen habe, aber auch ein Stück weit überlesen, ist in Lukas Kapitel 15, in diesem Gleichnis von Jesus, wo er von diesem Sohn spricht, der davonläuft, seinem Vater, und er nimmt das ganze Erbe und am Ende entschließt er sich, wieder zurückzukommen. Diese berühmte Geschichte vom verlorenen Sohn. Und ich finde es beeindruckend und auch bezeichnend, wie dieser Vater, der ja für Gott steht, das zum Ausdruck bringt, als sein Sohn zurückkehrt. Das ist Lukas Kapitel 15, Vers 24. Dort heißt es, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Weder im Gleichnis noch in der Realität, die Jesus damit zum Ausdruck bringen möchte, ist der Sohn buchstäblich gestorben. Der Sohn hat ein relativ schönes Leben geführt für lange Zeit. Er hatte viel Geld, er hat sich's gut gehen lassen. Er hatte Freunde oder zumindest solche, die den Anschein machen. Er hat gut gegessen, er hat sich vergnügt. Er wäre sicherlich der Meinung gewesen, er genießt das Leben in vollen Zügen. Aber weil er nicht bei seinem Vater war, weil er nicht mit Gott verbunden war, war er eigentlich tot. Und als er wiedergefunden wird, als er sich auch entscheidet, selbst auf seinen Vater, auf Gott zuzugehen, findet er das eigentliche Leben wieder. In 1. Timotheus 5, die Verse 5 und 6, haben wir auch wieder diesen Gedanken, dass die Rede von den Witwen und den Rechten und den Witwen, die vielleicht nicht rechte Witwen sind, da heißt es, die aber wirkliche Witwen oder die aber wirkliche Witwe und vereinsamt ist, hofft auf Gott und verharrt in Flehen und Gebeten Nacht und Tag. Die aber in Üppigkeit lebt, ist lebendig tot. Und ich habe hier einige dieser Texte herausgegriffen. Es gibt noch eine Handvoll weiterer. Dieses Bild, das hier gezeichnet wird, das drückt eine Realität aus, die so entscheidend ist. Wir mögen glauben, dass wir leben können ohne Gott. Aber wir haben nicht verstanden, was Leben bedeutet, wenn wir Gott nicht kennen. In der Offenbarung gibt es auch noch diese Beschreibung in Kapitel 3 von der Gemeinde Sardes. Und ich glaube, hier haben wir ein Stück weit auch eine Beschreibung, die durchaus auf unsere Zeit und auch unsere Gesellschaft zutreffen kann. Offenbarung 3, die Verse 1 bis 2, da heißt es folgendermaßen: Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hast. Und jetzt kommt's: Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, du lebest und bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben, denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig erfunden. Du hast den Namen, dass du lebst, und doch bist du tot. Diese Stadt Sardes war ein Beispiel für eine lebendige und blühende Stadt. Sie war fortschrittlich. Es gab allerlei Unterhaltung dort. Man konnte gut Geschäfte machen. Man konnte es sich gut gehen lassen in dieser Stadt. Aber aus geistlicher Sicht gesehen war die Stadt tot, weil sie offenbar nicht mit Gott verbunden war. Und das trifft nicht nur auf die Stadt, sondern auch auf die christliche Gemeinde zu, die dort gelebt hat, die nicht wirklich mit dem Leben in Verbindung standen. Gehen wir denn mal ein bisschen noch auf den Grund, oder versuchen wir dem näher zu kommen, was heißt es denn nun eigentlich, dieses Leben in Jesus zu finden? Woran können wir das erkennen? Worin zeichnet sich das aus? Ein wichtiger Text hierzu finden wir im 1. Johannesbrief im Kapitel 3. 1. Johannes 3, Vers 14. Da steht Folgendes: Wir wissen, oder wir können auch erkennen, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wenn wir unsere Mitmenschen lieben, dann scheint das ein Zeichen dafür zu sein, dass wir mit dem Leben in Verbindung gekommen sind. Und noch ein anderer Text, das ist im Johannesevangelium, dort im Kapitel 5, da beschreibt Jesus selbst einen interessanten Kontrast oder in gewisser Weise zwei verschiedene Aspekte von diesem Bild. Johannes 5, ich lese dort im Vers 21 und dann noch die Verse 24 bis 29. Da sagt Jesus einerseits, Johannes 5, Vers 21: Wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Und dann ab Vers 24: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wer das Wort von Jesus hört und Gott glaubt, der Jesus gesandt hat, der hat das ewige Leben. Es hat also ganz viel mit dem Vertrauen zu tun, das wir in Jesus setzen, aber auch mit dem Vertrauen, das wir in das Wort Gottes setzen. Wenn wir der Bibel, dem Wort Gottes und dem lebendigen Wort vertrauen, dann kommen wir dem Leben näher. Dann haben wir das Leben gefunden. Und er spricht noch weiter ab Vers 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Vers 28, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Und mir scheint, in dieser Aussage von Jesus haben wir genau wieder diese beiden Szenarien im Blick. Es ist ja interessant, wie er das hier formuliert. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist. Und so erfüllt sich in beiden Situationen. Er ist auf der einen Seite, spricht er von diesem Tag, wenn er wiederkommen wird. Vom Tag des Gerichts. Und dort werden alle Toten seine Stimme hören und auferstehen. Aber die Frage, ob sie dann zum Leben auferstehen oder nach den 1000 Jahren zum ewigen Gericht und zum ewigen Tod auferstehen, ist abhängig davon, ob sie jetzt im Leben seine Stimme gehört haben. Und er macht das hier deutlich, er sagt, die Stunde ist jetzt schon da, wo Menschen, die die Stimme Jesu hören, leben. Wenn wir jetzt also auf Jesus vertrauen, wenn wir jetzt ihm zuhören, was er uns zu sagen hat, dann haben wir das Leben. Und dann werden wir auch das ewige Leben oder das zukünftige Leben haben. Wir hatten das auch heute in der Sabbatschule kurz, diesen Gedanken, dass am Ende alle Menschen Jesus hören werden. Am Ende werden sich alle Knie gegenüber Jesu beugen. Aber nur die, die sich jetzt entschieden haben, werden ewig leben. Ich habe darüber nachgedacht, heute eine Kindergeschichte zu erzählen. Und ich habe sie ganz bewusst heute an das Ende meiner Predigt gesetzt. Ihr müsst auch dazu nicht extra runterkommen, ihr dürft gerne dort oben sitzen bleiben. Und es ist auch, wie ihr euch denken könnt, nicht nur eine Geschichte für die Kinder. Und zwar war da einmal in einem fernen Land ein kleiner Teich. Man könnte vielleicht sogar sagen, ein Dreckloch. Ein sumpfiger, kleiner, ziemlich schmutziger Tümpel. Und in diesem kleinen Tümpel lebte ein Fisch. Der Fisch war eigentlich recht zufrieden. Er hatte genug zu essen. Er hatte für sich selbst auch genug Platz. Es gab nicht viele andere Fische da drinnen in dem Tümpel. Er konnte einige Flossenschläge in die eine Richtung schwimmen, dann umdrehen und wieder in die andere Richtung schwimmen und wieder hin und wieder her. Und das machte er so sein ganzes Leben. Und dazwischen aß er ein wenig etwas. Aber eines Tages kam ein sehr seltsames Geschöpf zu ihm. Das war ein Vogel. Ein Vogel, wie er ihn noch nie gesehen hatte. Und er schwamm dann nach oben, er war recht neugierig. Er steckte den Kopf aus dem Wasser hinaus und sah dieses ganz seltsame Tier. Ein Vogel mit so breiten, watscheligen Füßen, mit Häuten zwischen den Zehen. Und dieser Vogel hatte einen ganz seltsamen Schnabel mit so einem Sack unten dran. Und er sagte zu ihm, mein lieber Fisch, du glaubst, du bist hier am richtigen Ort, gell? Und der Fisch sagt, ja, ich liebe meinen Teich, der ist so toll, der ist großartig. Und dann sagte der Vogel zu ihm, aber weißt du was? Da gibt es noch ein unglaublich viel größeres Wasser da draußen. Man nennt es das Meer. Und da kann man so weit schwimmen, wie man will. Da gibt es wunderschöne Dinge zu sehen. Da gibt es unzählig viele andere Fische und Fischarten. Da ist das Wasser so klar, wie du es dir nicht einmal vorstellen kannst. Und der Fisch ist sehr skeptisch gewesen und gesagt, also, nein, das stimmt nicht. Ich habe mein ganzes Leben lang hier gelebt. Sowas gibt's nicht. Und dann hat dieser Vogel, ihr könnt euch vorstellen, welcher Vogel das war, dann auch noch was besonders heikel zu ihm gesagt. Gesagt, schau mal, du siehst, ich habe hier diesen Beutel. Du siehst, ich habe hier eine große Menge Wasser da drinnen. Und ich mache dir heute ein Angebot. Du kannst in meinen Mund hineinspringen. Du wirst sicher sein, weil das Wasser, das ist okay. Und dann fliege ich mit dir zu diesem Ort, den man das Meer nennt. Natürlich hat der Fisch gesagt, na, auf keinen Fall, ich bin ja nicht blöd, der wird mich aufessen. Und ich glaube, die meisten von uns, vor allem die Erwachsenen, denken sich genau das Gleiche. Ich meine, ein Pelikan, der frisst Fische, oder? Wäre ja idiotisch, das wäre doch dumm, von dem Fisch zu vertrauen und in diesen Mund hineinzuspringen. Da wäre er ja gerade so gut wie tot. Und so hat der Fisch gesagt, nein, nein, das mache ich lieber nicht. Und hat gewartet. Aber das Problem war, es war Sommer und es ist heiß geworden und immer heißer. Und so ist das Wasser in diesem Teich immer weniger und weniger geworden. Es ist immer salziger und dreckiger geworden. Der Fisch hat immer weniger Luft bekommen. Es ist ihm immer unwohler geworden. Und irgendwann hat er sich gedacht, naja, vielleicht ist es hier doch nicht so gut. Und immer wieder ist dieser Vogel zurückgekommen und hat ihm gesagt, schau mal, du kannst jederzeit zu mir kommen. Und eines Tages, als ihm schon wirklich so ein bisschen die Luft zu eng geworden ist, hat er sich zusammengenommen und hat gedacht, okay, bevor ich jetzt hier sterbe, vertraue ich dem und springt in seinen Mund hinein. Und tatsächlich, der Vogel hat ihn nicht gegessen, der Vogel fliegt mit ihm bis ans Meer. Dort öffnet er seinen Mund und der Fisch kann ins Meer hineinspringen. Und ihr könnt euch vorstellen, was für Augen er gemacht hat. Wie klar das Wasser dort war, wie gut er plötzlich atmen konnte, wie viele andere Freunde er dort gefunden hat. Aber es braucht ziemlich viel Vertrauen. Es hatte ziemlich viel Vertrauen gebraucht für ihn. Und wahrscheinlich können sich die Kinder, die bei der Predigt jetzt gut aufgepasst haben, genauso gut wie die Erwachsenen, den Vergleich zur Predigt sehr gut ausmalen. Es braucht Vertrauen, dass wir bereit sind, Jesus unser Leben zu übergeben. Es braucht geradezu, manchmal erscheint es vielleicht sogar verrückt zu sagen, Jesus, ich lasse alles andere bei der Seite und ich gebe mich dir ganz hin. Und ich weiß, dass die meisten von euch diese Entscheidung für Jesus getroffen haben, diesen Sprung schon gewagt haben, bereits in diesem Meer sich befinden und das echte Leben leben mit Jesus. Aber vielleicht gibt es auch einige unter euch, die das noch nicht gewagt haben. Vielleicht sind einige unter euch, die noch in diesem Tümpel sind und sich denken, aber Hauptsache ich habe Leben. Und ich möchte es nicht verlieren. Und zu euch sagt Jesus, wenn du dein Leben um meinetwillen verlierst, dann wirst du das wahre Leben finden. Aber wenn du dich an dem festklammerst und das Vertrauen nicht in mich setzt, dann wirst du dein Leben verlieren. Und dann bist du eigentlich gar nicht wirklich lebendig. Und so möchte ich euch dazu einladen, dass wir diese schlammige Pfütze hinter uns lassen, und dass wir mit Jesus uns die Augen öffnen lassen dafür, was wahres Leben bedeutet. Es braucht Vertrauen. Es braucht einen Sprung in die Arme von Jesus. Und daran wollen wir uns auch heute im Abendmahl erinnern. In Johannes 6, Vers 54, da drückt Jesus dieses Bild von der heutigen Predigt auch noch im Zusammenhang mit dem Abendmahl aus. Johannes 6, Vers 54, da lesen wir, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Und so lade ich euch ein, dass wir heute erneut das wahre Leben in Jesus Christus ergreifen, dass wir uns von ihm die Augen öffnen lassen dafür, was Leben wirklich bedeutet. Indem wir ihn in uns aufnehmen, indem wir ihn in uns wirken und uns verändern lassen. Sodass dieses Leben, das von Gott ausgeht, in uns zu einer Quelle des Lebens wird, das in das ewige Leben fließt. Amen.